Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mit mir nochmal den Kolosserbrief auf. Wir wollen heute das letzte Mal, so Gott will, in den Kolosserbrief hineinschauen. Wir haben ja letztes Mal schon den letzten Abschnitt gelesen, aber ich hatte den Eindruck, dass ich zwei Höhepunkte dieses letzten Abschnitts nicht richtig betrachtet habe. Wir sind da nur von der Zeit her ganz kurz drauf eingegangen. Die möchte ich heute nochmal vorheben, aber dann auch zurückgehen, sodass wir nochmals so ein bisschen schauen auf den ganzen Kolosserbrief und sehen, wie das hier wirklich zusammenspielt und wie das eine Betonung ist, die im ganzen Kolosserbrief immer wieder hervorleuchtet. Also Kolosser Kapitel 4, und ich lese hier den Vers 12 und 13 und dann den Vers 17. Kolosser Kapitel 4, Vers 12 und 13 und dann Vers 17. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus oder ein Sklave des Christus, steht hier wörtlich, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Vers 17. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Wir wollen noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Lass uns beten. O Vater im Himmel, wir sind abhängig von dir, von der Belehrung deines Heiligen Geistes. Aber es würde uns nichts helfen, wenn du nicht gleichzeitig unserer Schwachheit aufhilfst, sodass du uns belehrbar machst, dass du uns empfänglich machst und dass du die Hindernisse beseitigst, die sich gegen deinen Willen auflehnen. Darum brauchen wir deine Hilfe in jeder Hinsicht. Wir finden keinen Grund in uns, weswegen du uns helfen solltest, aber wir finden einen gewichtigen Grund, nämlich den Herrn Jesus, der vor deinem Thron ist, als Menschensohn, den du selbst durchbohrt hast, damit wir all diese Segnungen empfangen in seinem Namen. Er hat uns erkauft, was wir so dringend brauchen. Herr, darum blicken wir auf ihn. Und darum bitten wir dich, dass du um seines Namens willen nun uns nicht uns selbst überlässt, nicht unseren Gedanken überlässt, sondern zu uns kommst, sodass dein Wort unseres Fußes Leuchte wird, dass dein Wort uns kostbar wird und dass dieses Wort uns in deine Wahrheit leitet. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen. Wir können uns die ganz einfache Frage stellen und die muss sich jeder Einzelne stellen für sich, welchen Wert hat der Wille Gottes für dein Leben? Wie wichtig ist dir der Wille Gottes für dein Leben? Natürlich stellt das auch die Frage, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Was will Gott von dir? Aber die Frage des Wertes entscheidet sehr, sehr viel, weil diese Willen, das unterschiedliche Wollen prallt oft aneinander. Und wenn dieses unterschiedliche Wollen aneinander prallt, dann kommt es darauf an, wer mehr zu sagen hat. Ja, ihr Kinder, ihr kennt das auch sehr gut, wenn die Eltern etwas wollen und dann sagt das Kind, ich will aber nicht. Woran liegt das wohl? Was ist da für ein Wille und welcher Wille hat da das Sagen? Der ganze Römerbrief oder Römer Kapitel 7 zeigt einen Riesenkonflikt zwischen dem Wollen des Fleisches und dem Willen Gottes oder dem Gesetz Gottes. Er sagt, das ist das Gesetz Gottes und es offenbart den Willen Gottes, aber da ist etwas, ein Gesetz in ihm, er findet da ein Gesetz in ihm, das gegen den Willen Gottes streitet. Dass er nicht tut, was er will. Und dass er diesen Kampf erfährt und dass er am Ende sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Weil er merkt, da ist etwas, eine Kraft in ihm, die ist so stark, dass er sich auflehnt gegen alles, was er weiß, das richtig ist. Also es kommt nicht nur darauf an, den Willen Gottes zu kennen, sondern es kommt auch darauf an, zu verstehen, welchen Wert hat der Wille Gottes für mein Leben. Auch die Frage zu stellen, welchen Wert hat es wirklich? Und jetzt gehen wir noch, oder führen wir das ein bisschen weiter und stellen uns die Frage, nicht nur, welchen Wert hat es für mich? Und hier sagt jeder Christ, natürlich ist der Wille Gottes wichtiger als mein Wille. Das würde jeder einfach behaupten oder das würde jeder sofort sagen, wenn er dem Herrn nachfolgen will. Aber die Frage ist nicht nur, ob ich das theoretisch so anerkenne, sondern ich muss die Frage stellen, was zeigen die täglichen Entscheidungen meines Lebens, wer mehr zu sagen hat. Also es kommt nicht darauf an, was ich behaupte, sondern es kommt darauf an, was die Entscheidungen meines Lebens sagen, wer mehr zu sagen hat. Jesus macht es sehr deutlich, wenn er sagt, dass am Endgericht, wenn die Leute zu ihm kommen und sie sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Und er wird zu ihnen sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und das fügt er dann sehr zusammen und sagt, nicht die sind erwählt, die den Willen Gottes kannten, aber nicht getan haben, sondern die, die ihn kannten und getan haben. Er zeigt also, dass er nicht auf einen guten Entschluss achtet. Also in dem Sinn, dass das für ihn entscheidend ist, sondern welche Kraft der Wille Gottes in ihrem Alltag hat. Um das Ganze nochmal etwas zu vertiefen, also ich möchte euch wirklich zeigen, wie wichtig das Thema ist, schlagen wir nochmal den Epheser Kapitel 2 auf. Epheser Kapitel 2. Hier macht Paulus einen Rückblick. Er schreibt zwar den Christen in Ephesus, von denen überzeugt ist, dass Gott in ihrem Leben gehandelt hat und sie Kinder Gottes geworden sind, aber er machte einen Rückblick auf die Zeit, bevor sie Kinder Gottes waren. Also er spricht hier von jedem Einzelnen, der schon errettet ist. Aber wir müssen natürlich damit auch sagen, dass er hier von jedem spricht, der noch nicht errettet ist. Das heißt, die Bibel trennt die ganze Menschheit in zwei Personengruppen. Die einen, die in deren Leben Gott hineingekommen ist und sie verändert hat, und die anderen, die eigentlich das geblieben sind, was sie von Geburt auf waren. Ich will das nicht weiter erklären, wir finden eine einfache Erklärung hier im Text. Aber was wir hier sehen ist, dass der Heilige Geist, dass das Wort Gottes hier zu den Gläubigen spricht und zurückblickt und sagt, schaut, das war es einmal. Nebenbei gesagt, wenn es in deinem Leben nicht ein Einst gibt im Gegensatz zum Jetzt, egal wie religiös du bist, stellst du selbst die Frage, ob du überhaupt errettet bist. Also, um es ganz einfach zu sagen, wenn du Christus kennengelernt hast, ändert sich so viel in deinem Leben, dass du nie mehr sagen wirst, ich kannte ihn schon immer. Sondern wer Christus begegnet ist, der sagt einfach, als ich ihn nicht kannte, da war ich und dann so und so. Jetzt, wo ich ihn kenne, weiß ich, dass alles anders geworden ist. Aber jetzt schauen wir mal in den Text. Da geht es nämlich mehr um den Willen. Er sagt auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Er zeigt also, dass sie vorher tot waren. Hier merkt ihr das einst. Alle Epheser würden zustimmen, ja, einst war ich tot, obwohl sie doch gelebt haben. Aber er nimmt einen Begriff und sagt, das ist das beste Wort, damit ihr versteht, was eure Beziehung zu Gott beinhaltete oder was der Inhalt eurer Beziehung zu Gott war. Nämlich für Gott, Gott war für euch tot und ihr wart für Gott tot. Tot in Sünden und Übertretungen. Gemeint ist, dass das Leben bewies, dass sie keine Beziehung zu Gott hatten. In denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Da sehen wir, er spricht davon, dass es keinen Unterschied gab zwischen ihnen und dem ganzen Weltlauf. Das heißt, dem Weg dieser Zeit oder der gegenwärtigen Zeit, jeder Zeit. Zeigt also, egal ob sie unterschiedliche Religionen hatten, unterschiedliche Götter anbeteten, unterschiedliche Tempel hatten, in unterschiedlichen Orten lebten, sie waren alle Kinder dieser Zeit und sie lebten nach dem Zeitlauf. Und das beschreibt er dann weiter und sagt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Warum also gibt es einen Zeitlauf? Warum gibt es eine Strömung, einen Geist, der in die gleiche Richtung führt? Er sagt, weil es dort einen König gibt. Und dieser König ist der Fürst in der Luft. Wer die Bibel kennt, weiß, dass dieser Fürst der Satan ist. Der Satan ist der Fürst, der über diese Welt herrscht. Sein Geist ist es, der sie treibt. Und deswegen geht es in eine Richtung, auch wenn jeder meint, individuell zu sein, so herrscht doch dieser Geist. Und er zeigt hier, was ist das Wesen dieses Geistes? Ungehorsam. Ungehorsam in den Söhnen des Ungehorsams gemeint ist, Ungehorsam gegen Gott. Und jetzt erinnert er sie daran und sagt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Die Begierden des Fleisches ist das Innere, die innere Kraft, die uns antreibt, Dinge zu tun. Das ist sozusagen das, was wir von Geburt an kennen, eine Kraft in uns, die sich auflehnt, das zu tun, was recht ist. Wenn es verboten ist, dann ist es erst gerade reizvoll. Dann erst gerade muss ich es haben. Und deswegen ist es, sagt er, in den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, dass der Zeitlauf ist eine Auflehnung gegen Gott. Und er sagt, auch wir taten das. Woran merkten wir das? Da war nicht nur der Geist irgendwie, und wir haben den gar nicht erkannt, den Geist. Wir haben nicht mal gewusst, dass da irgendein Geist herrscht. Wir wussten nicht mal, dass der Satan die Macht hat über diese Welt. Aber was merkten wir? Wir merkten, wir haben Lust auf Dinge, die eigentlich böse sind, die verboten sind. Und selbst der das Gesetz nicht kennt, der die Gebote nicht kennt, der weiß in sich selbst, sein Gewissen sagt es ihm, das ist nicht in Ordnung. Bei anderen sagt er auch, das ist nicht in Ordnung, was du tust, du betrügst mich. Bei sich selbst hat er Entschuldigung, Rechtfertigung, er verharmlost es. Und da sehen wir diese Kraft, die in ihm wirkt, sich selbst zu rechtfertigen, es ist ein Geist der Begierde. Ich muss haben, was ich will. Also das ist, was er hier auch dann zusammenfasst. Also ein Leben in den Begierden des Fleisches. Und jetzt kommt der Wille nämlich rein, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wovon ist also dieser Mensch unter der Herrschaft des Satans bestimmt, der nicht erlöst ist? Er sagt, mein Wille ist das Entscheidende. Was ich will, muss ich bekommen. Wie ich es sehe, ist es richtig. Wie andere es sehen, zweitrangig. Und was Gott will, auf keinen Fall darf es Priorität haben. Natürlich will ich Gottes Willen tun, sagen viele, alle, die religiös sind. Natürlich will ich Gottes Willen tun, natürlich ist er gut, aber nur solange er mir nicht in die Quere tritt. Das ist wie das Kind, das sagt, Papa, ich will dir gehorchen, Oder Mama, ich will gehorsam sein, aber nur wenn du mir Dinge gebietest, die ich auch mag. Das ist das, wo wir sehen, welcher Wille die Autorität hat. Und hier sehen wir, er sagt, dieser Wille, der Eigenwille des Menschen, hat die höchste Autorität und deswegen ist er unter der Herrschaft Satans und er kennt Gott nicht. Die Folge ist nämlich, was ist die Folge dieses Lebens? Auch das sehen wir, um die Bedeutung zu sehen. Wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gottes Zorn ist über diesem Leben. Gottes Zorn ist über diesem Leben. Mit Jesu Worten, der Zorn bleibt auf ihm. Gott hat seinen Zorn ausdrücklich bekundet und er hat gesagt, dass er diese Rebellion gegen seinen Willen gerecht zur gerechten Strafe führen wird. Gottes Zorn ist auf ihm. Und diese Gläubigen würden alle zustimmen, ja, ich war unter dem Zorn Gottes. Warum? Ich wollte meinen eigenen Willen tun. Und dieser Wille hat sich ständig gegen Gott aufgelehnt. Und der Römerbrief sagt es auch, er sagt, der Wille des Menschen kann sich Gott nicht unterordnen, will sich Gott nicht unterordnen, bleibt ein Feind Gottes und darum ist Gott sein Feind. Und Gott hat beschlossen, das zu richten. Der Tag des Gerichts für dieses Leben kommt. Und jetzt kommt die Veränderung in dem Text. Er sagt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Schaut, er sagt, Gott kam aus Liebe. Da war nichts in den Menschen zu finden, als nur Rebellion und Auflehnung gegen seinen Schöpfer. Aber Liebe war die treibende Kraft, die Gott handeln ließ. Gott aber hat uns Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Hier ist Gottes, der barmherzige Gott, der reich ist an Erbarmen. Er braucht nicht wenig Erbarmen, sondern er braucht sehr großes Erbarmen, um das zu tun, was hier steht. Und Liebe trieb ihn, sich zu erbarmen. Hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht aus Gnade. Seid ihr errettet. Er hat etwas Neues geschaffen. Gott ist gekommen in ihr Leben und hat seine Gnade groß gemacht, hat sich über sie erbarmt. Das heißt, er hat seinen Zorn weggenommen und sie zu Kindern des Erbarmens gemacht. Und deswegen steht hier, er hat die Toten, Vers 6, und hat uns auferweckt, mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Warum mitversetzt? Aus dem einfachen Grund, er hat ihnen seinen Erlöser gezeigt, den Herrn Jesus Christus. Er hat ihnen gezeigt, dass Christus gekommen ist, um zu sterben unter dem Zorn Gottes über die Sünde. Kurzer Rückblick. Wir haben gesehen, die Bibel sagt, dass der Mensch von Natur aus unter dem Zorn Gottes ist. Er erinnert sie daran, was es bedeutet, unter dem Zorn Gottes zu sein. Schau auf das Kreuz. Schau auf den Tod des gerechtesten Menschen auf der Erde, den es je gegeben hat. Schau auf den Tod dessen, von dem Gott selbst sagt, ich finde keine Schuld. Und sieh, wie groß der Zorn Gottes über die Sünde ist. Aber genau dieser, jeder, der Jesus am Kreuz sieht und an ihn glaubt, der wird so mit Christus vereinigt, dass Gott seine Gerechtigkeit und sein Tod ihm zurechnet. Deswegen sagt er, mit auferweckt, mit versetzt. Das heißt, Gott rechnet ihm das Leben Jesu zu, indem er Jesus für seine Sünden bestraft. Und das macht den Unterschied. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes zeigt dem Menschen die Bedeutung von Jesus, aber auch die Bedeutung von Sünde, von Rebellion. Von Auflehnung. Schau auf das furchtbare Gericht Gottes über seinen eigenen Sohn und wisse eins, Gott wird nie irgendeine Rebellion ungestraft lassen. Gott wird es nicht. Denn hätte er je Grund gehabt, wie viele Barmherzigkeit auslegen, ne? Barmherzig heißt, Gott macht die Augen zu und sagt, ich nehme es nicht so ernst. Nein, barmherzig heißt, Gott gibt einen Stellvertreter und bestraft ihn. und erbarmt sich über den Menschen, dass er von seiner Schuld umkehrt. Aber seht, was wäre das für eine Barmherzigkeit, die jetzt einfach nur sagt, du bist zwar eigenwillig, du willst nur deinen Willen tun, nur tun, was dir gefällt, aber, und ich vergebe dir alles, ich vergebe dir alles, und du bleibst derselbe mit deinem Eigenwillen in deiner ständigen Rebellion gegen Gott. Damit würde Gott zwar die Folgen der Sünde wegnehmen, aber nicht die Ursache. Wäre das eine Erlösung? Nein, das ist nicht die Erlösung, die Gott uns gibt. Die Erlösung, die Gott gibt, ist eine Erlösung, die das Herz verändert. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Deswegen steht es hier, aus Gnade seid ihr errettet, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Aber dann sagt er, errettet zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Gott macht, dass du das tun willst, was ihm gefällt. Und da sind wir wieder bei denen, die errettet worden sind. Ein neuer Wille, eine neue Sehnsucht, ein neuer Gedanke. Und das Besondere auch, was wir im Römerbrief sehen, ist, dass dieses, was Gott hier schafft, bei aller Kraft des Fleisches oder der sündigen Natur, die noch bleibt, doch in ihnen bewirkt, ein tiefes Verlangen bewirkt, Gottes Willen zu tun. Und wenn immer sie dem alten Wesen gehorcht haben, sie die Ersten sind, die sagen, ich hasse es, dass ich wieder ungehorsam war. Ich hasse es, dass ich wieder das getan habe, was Gott nicht gefällt. Warum? Weil eben Gott etwas Neues geschaffen hat. Aber seht, das ist das Besondere, was Gott tut, wenn er einen Menschen errettet. Jetzt gehen wir zurück zum Epaphras. Er betet hier für Gläubige. Wer ist der Epaphras? Der Epaphras ist der, der eigentlich durch den die Gemeinde wahrscheinlich sogar gegründet worden ist. Wir sind wieder im Kolosserbrief und schaut mal hier noch mal einmal, erinnert euch an das erste Kapitel. Paulus redet davon, dass das Evangelium zu ihnen gekommen ist. Also Gott ist zu ihnen gekommen mit seiner guten Botschaft, dass sie, was sollen sie tun? Buße tun. Buße. Und Buße ist genau das, die Aufforderung. Wir denken dann sofort, wie das unsere Zeit geprägt hat, als ob das irgendwelche Bußübungen sind. Nein, die Buße bedeutet eine Erneuerung deines Denkens, der du vorher deinen Willen gerechtfertigt hast und gesagt hast, was ich will, ist das Beste für mich. Du tust Buße über deine ganze Haltung, deine ganze Rebellion, deine ganze Auflehnung gegen Gott und kommst damit zu Gott und klagst dich selber an. Sagst, Herr, hier ist meine Schuld. Das ist meine Sünde, dass ich mich gegen dich erhoben habe und dich als Gott nicht anerkannt habe, noch deine Werke. Ich bekenne meine Schuld. Schaut, so kam das Evangelium zu ihnen, dass sie Buße tun sollen und an Christus Jesus glauben sollen, weil nur in Christus Jesus Gott Schuld vergibt. Und er sagt ihnen, dass das Evangelium zu ihnen kam, das ist die Wahrheit Gottes, kommt in ihr Leben und sie haben es gehört und sie haben von der Gnade, die haben die Gnade gehört, nämlich dass Gott, das ist das Besondere bei Gottes Buße, ne? Gott will nicht, Gott schaut nicht, wie zerknirscht du in dir selbst bist oder bei anderen oder sonst was, aber Gott schaut, ob du so zerknirscht bist, dass du dich selbst vor ihm schuldig sprichst. Dass du mit deiner ganzen Schuld zu ihm kommst, der alleine mit der Schuld fertig wird. Eine falsche Buße, eine halbe Buße sehen wir auch darin, dass der Mensch bei Vorsätzen bleibt. Er sagt, das muss ich ändern, ich will das ändern. Das ist keine Buße. Der ist zwar auch traurig, dass er etwas getan hat, aber tut keine Buße. Schaut, die wirkliche Buße, die kapituliert, die versteht, ich kann es gar nicht ändern und ich kann meine Schuld nicht wegnehmen. Die Sünde ist da und ich kann mich nicht von Gottes Zorn befreien. Und selbst wenn ich diese Sünden, die großen Sünden, die ich vorher nicht begangen habe, nicht mehr begehe, habe ich sie dennoch begangen und Gottes Zorn kommt nicht von mir weg. Aber diese Buße, die Gott gebietet, ist, dass wir mit der Sünde zu ihm kommen und kapitulieren und erkennen, dass wir nichts ändern können, aber zu dem kommen, der alles ändern kann. Gott kann ändern. Gott sagt, dass wer zu ihm kommt und in Buße zu ihm kommt und an Christus glaubt, dem vergibt er alle Schuld. Aber wir waren noch im Epaphras. Ich habe einen Bogen gemacht, wir waren beim Epaphras. Also schaut, er sagt, ihr habt von dieser Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt. Wer die Gnade Gottes erkannt hat, der versteckt keine Sünde mehr, sondern der sagt, mit meiner Sünde muss ich zu Gott kommen, denn Gott ist gnädig. Gott vergibt. Vers 7, so habt ihr es auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Warum war Epaphras ein treuer Diener? Nun deswegen, weil er nicht seine Agenda verkündigte, nicht seine Botschaft hatte, sondern weil er wusste, Gott hat eine Botschaft für jeden Menschen. Und die Botschaft, die Gott für jeden Menschen hat, ist, tue Buße und glaube an Jesus und Gott wird dir vergeben und deine Schuld hinwegnehmen und dich gerecht machen und dich neu machen, sodass du eine ewige Hoffnung hast. Und Epaphras war der, durch den dieses Evangelium nach Kolosse kam. Und da gab es eben die Leute, die hörten auf diese Botschaft, nicht weil Epaphras so toll aussah oder so gut reden konnte, sondern weil sie merkten, das ist Gottes Botschaft. Er sagt uns nur, was Gott zu sagen hat. Und darum vertrauen wir darauf, dass wenn Gott sagt, er will unsere Schuld vergeben, wir durch den Glauben an Christus auch diese Vergebung empfangen. Und sie kamen und sie taten Buße. Und dann spricht Paulus von der Veränderung, die in ihrem Leben stattgefunden hat. Und der ganze Brief redet von diesem neuen Menschen. Schaut, und darum betet Paulus, jetzt sind wir wieder beim Willen Gottes, also der Epaphras war also der, der diese Botschaft gebracht hatte. Da gehen wir später zurück zum Paulus. Wir schauen jetzt nochmal auf das, was Paulus über den Epaphras schreibt. Also er sagt hier, er ist ein treuer Diener des Christus. Kinder, das ist wichtig für euch. Wenn die Mama euch eine Botschaft gibt an eines eurer Geschwister und sagt, geh, sag deinem Bruder das und das und das. Was ist ein treuer Diener? Erstens, der geht. Zweitens, der sagt. Und drittens, der es richtig sagt. Der genau das sagt, was die Mama gesagt hat. Nicht irgendwas anderes. Das ist ein treuer Diener. Würde er die Botschaft fälschen, wäre er kein treuer Diener. Würde er gar nicht gehen, wäre er auch kein treuer Diener. Würde er später gehen, wäre er auch untreu, gewisserweise. Aber seht ihr, deswegen ist Epaphras ein treuer Diener. Aber jetzt sehen wir etwas von der Haltung. Also es geht wir gehen zurück, worum geht es? Es geht darum, dass Gott das Leben erneuert, dass wir seinen Willen tun wollen. Und was macht der Epaphras jetzt? Der einer der euren ist ein Knecht des Christus, er wiederholt das wieder. Er sagt das jetzt nur vom Epaphras. Vorher hat er gesagt, der Mitknecht, weil er sagen will, wir alle sind Sklaven. Und schon dieser Name bedeutet ja etwas Neues. Hier ist ein Selbstverständnis von den Gläubigen, dass sie sagen, ich bin Sklave. Sklave. Vorher war ich ein Sklave der Sünde, das heißt Sünde befahl und ich gehorchte. Jetzt sagen sie, unsere Ehre ist es, wir haben einen neuen Herrn und dieser Herr ist unser Gebieter und wir sind seine Sklaven. Und es war ihre Ehre zu sagen, nicht dass sie, es kam nicht darauf, für sie kam es nicht so sehr darauf an, dass sie Sklaven waren, sondern sie wussten, jeder Mensch ist ein Sklave in dieser Welt. Das Entscheidende ist, wer der Herr ist. Und er sagt, unser Herr ist für uns gestorben. Er ist unser neuer Herr. Wir sind Sklaven. Und der Epaphras und der Paulus und alle seine Mitarbeiter, sie sahen sich als Sklaven Gottes an. Damit sagten sie ganz klar, nicht wir entscheiden, was gemacht wird, sondern unsere Freiheit, unser Reichtum, unsere Sicherheit, unsere Ehre, unsere Hoffnung, alles ist begründet darin, dass jemand, der klüger ist wie wir, der besser ist wie wir, der vollkommen ist, dass er die Entscheidungen für uns trifft und wir gehorchen. Und deswegen war Epaphras ein Sklave des Christus. Aber schaut jetzt, jetzt kommt etwas von seiner Haltung. Also es geht um den Willen Gottes tun. Hier ist jemand, der den Willen Gottes für sich selbst klar als oberste Priorität aufgerichtet hat. Und wofür betet er? Schaut, wofür er betet. Dass ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Wir gehen nachher noch darauf ein, aber bevor wir nochmal auf den Epaphras eingehen, schaut auf die Worte. Er kämpft dafür, dass ihr vollkommen und zur Fülle gebracht seid in allem, was der Wille Gottes ist. Jetzt frage ich euch als Gotteskinder. Welche Stellung hat der Wille Gottes in deinem Leben? Ist es allgemein? Ist es nur so grob? Ich stehe am Willen Gottes. Ich will ja tun, was Gott will. Aber bitte allgemein bleiben. Bitte bleib allgemein, dass ich stehe im Willen Gottes. Ich will ja tun, was Gott will. Aber die Details will ich selber entscheiden. Es gibt Kinder Gottes, die sind so tief runtergefallen, dass sie nur noch im Konflikt sind mit ihrem Gewissen. Ich habe dabei kein schlechtes Gewissen, stellen sie, sagen sie, ich habe ein gutes Gewissen dabei, also was willst du überhaupt, ist doch alles in Ordnung, wenn ich kein schlechtes Gewissen habe. Das Gewissen ist nicht der Maßstab. Liebes Gotteskind, das musst du wissen, dein Gewissen passt sich an. Lots Gewissen war angepasst an Sodom. Nicht gleich mit Sodom, aber angepasst von Sodom. Das müssen wir verstehen, das passiert auch bei uns. Das Gewissen ist nicht der Maßstab. Die Frage ist, was ist deine Haltung? Willst du alles dem Willen Gottes unterordnen? Willst du in allen Bereichen seinen Willen tun? Schaut, dafür betet Epaphras. Er betet dafür, aber wir gehen gleich noch intensiver darauf ein, mit einer Intensität, jetzt bleiben wir beim Epaphras, in einer Intensität, die uns die Dringlichkeit zeigt, die uns diese Dringlichkeit zeigt, dass wir nicht im Allgemeinen stehen bleiben dürfen. Es darf nicht sein, dass du nur allgemein Gottes Willen tun willst. Warum nicht? Das taten die Leute von Kolossee mit Sicherheit. Als sie errettet waren, wollten sie den Willen Gottes tun. Aber seht, was der Epaphras hier macht. Wir erinnern uns, wir haben das letzte Mal gesehen, der Epaphras war im Gefängnis hier. Er kam aus der Gemeinde. Die Gläubigen sind gläubig geworden durch seine Botschaft. Hier ist er bei Paulus im Gefängnis. Und er kann mit denen nicht reden. Aber was macht er? Er fleht zu Gott und betet. Er betet zu Gott. Aber dieses Beten wird hier nicht einfach als normal bezeichnet, sondern dieses Beten wird bezeichnet als ein Kämpfen. Und Paulus benutzt sogar das Wort Agonie, wir kennen es von Agonie, was eben bedeutet, er kämpft bis zum Tod, bis zur Erschöpfung dafür. Also da sieht der Paulus den Epaphras in seiner Zelle ringen, mit Gott ringen, als ob es um Leben und Tod geht, damit sie den Willen Gottes verstehen. Merkt ihr, welche Bedeutung das für den hatte? Der Epaphras hat etwas Wichtiges verstanden. Er hat verstanden, es geht im Willen Gottes. Es ist nicht eine Option, Gottes Willen zu tun. Es ist nicht nur, dass ich dann mehr Glück habe, wenn ich den Willen Gottes tue. Es geht nicht darum, dass mein Leben ein bisschen schöner ist, wenn ich den Willen Gottes tue. Sondern er sagt, Herr, es geht um deinen Willen und dafür haucht er seine ganze Kraft aus und sagt, sie sollen im Willen Gottes stehen. Also er gibt sein Leben, er opfert sich selbst, weil er wusste, es ist nicht optional, den Willen Gottes zu tun, sondern existenziell. Nicht einfach nur, damit ihr Erfolg garantiert ist, wie manche für den Willen Gottes beten. Sie beten immer für den Willen Gottes dann, wenn sie Angst haben, dass sie Pech haben könnten. Das ist nicht der Wille Gottes, den Willen Gottes suchen. Oder wenn sie wollen, dass sie garantiert Gottes Hilfe haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Oder es gibt andere Leute, die wollen im Willen Gottes stehen, weil sie unantastbar sein wollen. In der Bibelschule war ein Mädchen, das hatte eine Beziehung angefangen und dann erzählte sie davon und dann sagte ich ihr, das ist Sünde, weil der Mann ist nicht gläubig, der kennt Gott nicht, du kannst nicht mit ihm eine Beziehung anfangen. Und da war das Gespräch zu Ende. Und ein paar Tage später fragte ich sie danach und dann hat sie gesagt, ich habe dafür gebetet. Ich habe gebetet, dass Gott mir Licht geben soll. Und dann hatte ich einen Traum. Ich habe gesagt, er soll mir einen Traum geben, ob ich ihn heiraten darf. Und in dem Traum hatte sie erstmal die Antwort, dass sie nicht heiraten darf. Das hat ihr natürlich nicht gefallen, also hat sie nochmal gebetet. Also sagt, ich habe nochmal gebetet, Herr, soll ich den heiraten? Und dann hatte sie einen Traum, dass sie ihn heiraten darf. Und dann hat sie gesagt, siehst du, Gott hat gesagt, ich darf ihn heiraten. Also wer bist du, dass du es sagen willst? Ich durfte sie also nicht dafür kritisieren, dass sie gegen Gottes offensichtliche Anweisung handelt. Warum wollte sie den Willen Gottes, um unantastbar zu sein? Vor Menschen, um die höchste Autorität für sich selbst zu beanspruchen und zu sagen, wenn Gott mir das so geleitet hat, wenn Gott mich so geleitet hat, wer bist du dann, dass du es, dass du das Gegenteil sagst? Schau, hier geht es wirklich um einen Kampf, den Epaphras hat. Mit großem Eifer betet er und er betet nicht nur mal für sie, sondern hier steht, er betet alle Zeit. Er sagt, das hat wirklich so eine Priorität, dass er nicht aufhört zu beten. Und interessant ist, wenn es nur der Epaphras wäre, würden wir ein Zeugnis haben. Aber wir haben in Kapitel 1 und 2 gesehen, dass Paulus seine Haltung den Gläubigen über in gleicher Weise beschreibt. Ich greife nur eins raus. Lest bitte im Kolosserbrief. Ich muss zwei Sachen erwähnen. Schaut, das Gebet, wo Paulus sagt, wofür er für die Gläubigen betet. Das erste ist, dass ihr, Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Erfüllt mit Erkenntnis seines Willens. Sodass du urteilst, wie Gott urteilt, in jeder Situation. Das ist seine erste Bitte. Wozu das führt, ist, dass er sagt, nur so könnt ihr des Herrn würdig wandeln. Und die zweite Stelle schaut in Kapitel 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe, um euch und um die in Laodicea und alle, die mich nicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und das hatte er vorher so zusammengefasst, dass er sagt, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, Kapitel 1, Vers 29, hier die gleiche Haltung, dafür arbeite ich, und das Wort für arbeiten ist, arbeiten bis zur Erschöpfung, und ringe, und das Wort ist genau das, was wir bei Epaphras haben, nämlich Agonie, mit Agonie, er kämpft bis zum Tod, gemäß der Kraft Gottes, die in mir wirkt. Und hier sagt er, nicht ich bin es, sondern Gott treibt mich zu diesem Kampf. Fassen wir das noch einmal zusammen. Welchen Wert hat es für dich, dass du im Willen Gottes stehst? Ist das für dich eine allgemeine Sache? Eine Nebenbei-Sache? Eine Sache der Oberflächlichkeit? Sieh, was der Heilige Geist in seinen Dienern bewirkt. Mit welcher Hingabe sie dafür kämpfen und beten. Sie sehen, dass dies Warum beten sie? Sie sehen, dass dies etwas ist, was so entscheidend ist, aber dass es auch nicht an deiner Kraft liegt, sondern an Gottes Kraft. Gott kann das hervorbringen. Aber es darf nicht sein, dass du ohne dem lebst. Es darf nicht sein. Von Gott alleine kommt es. Aber sie wussten, es darf nicht sein, dass ich anders lebe als mit dieser Haltung. Und deswegen kämpfen sie dafür nicht mal nur für sich, sondern sie wissen, jeder einzelne Gläubige braucht das. Jeder einzelne Gläubige muss so vor Gott stehen, muss so vor Gott leben. Und ich hoffe, dass uns heute deutlich wird, wie entscheidend es ist, erstmal für uns, damit wir wieder sagen, wenn Epaphras für die alle Gläubigen so ringt, dann muss ich doch für mich das Anliegen haben. Ich muss vor Gott ringen, dass ich wirklich in allen Dingen in Übereinstimmung mit ihm stehe und in seinem Willen lebe. Und dann, Herr, gib mir doch eine Sorge in meinem Herzen, dass auch mein Bruder, meine Schwester, alle, die gläubig sind, und hier geht es über die Gemeinde hinaus, dass die Nachbargemeinde und die Gemeinde, dass sie so im Willen Gottes stehen, und ich bete dafür. Ich weiß, wo die einzige Quelle ist, nämlich bei Gott. Auch bei mir ist es nicht durch meinen Willensentschluss möglich, sondern durch Gottes Macht. Aber auch bei anderen nicht. Darum ist die erste Zuflucht dieses Gebet. Nun, auch wenn ich das etwas weiter ausführen wollte, denke ich, haben wir schon viel davon gesehen. Aber wir wollen ganz kurz darauf eingehen, worum geht es hier? Es geht um den Willen Gottes. Wenn hier steht, dass ihr feststeht, ich bin bei dem Gebet von Epaphras, nämlich, dass er sagt, dass ihr feststeht. Das spricht, die Situation spricht einfach die Not an, dass dieser Wille Gottes überall angefochten ist, herausgefordert wird. Du weißt, was der Wille Gottes ist, aber dann wollen alle Freunde etwas tun, was eigentlich Sünde ist. Und dann? Und dann? Seht ihr, feststehen bedeutet, ich verstehe, dass es eine höhere Instanz gibt. Es gibt etwas so Entscheidendes. Wenn Gott es sagt, dann dürfen alle Freunde dagegen sein. Ich werde trotzdem den Willen Gottes tun. Es könnte aber heißen, dass sie mich dann alle auslachen und verspotten und dass keiner mehr mein Freund sein will. Merkt ihr, feststehen, feststehen. Feststehen geht noch ein Stück weiter. Es bedeutet, so klar sehen, was der Wille Gottes ist, dass auch andere christliche Meinungen mich nicht davon abhalten können, Gottes Willen zu tun. Ich bin überzeugt, das ist der Wille Gottes. Der eine Prophet, der Prophet war nach Samaria geschickt worden, er sollte gegen den Altar von Baal predigen. Und Gott hatte zu ihm gesagt, und du bleibst nicht da, du lässt dich nicht einladen, sondern du predigst und gehst sofort nach Hause. Und es hat auch gemacht. Selbst der König hat ihn eingeladen und wollte ihm Geschenke machen. Er sagt, nein, Gott hat mir gesagt, ich gehe sofort nach Hause. Und er ging los nach Hause. Aber da hörte das ein anderer Prophet und er schickte seinen, und er nahm seinen Esel, ritt ihm hinterher und sagte, aber Gott hat mir gesagt, du sollst zu mir nach Hause kommen. Und er hat gehört. Er hat gehört zu seinem Schaden. Seht ihr, er stand nicht fest. Er war käuflich. Er hätte sagen sollen, egal was du mir vor mir behauptest, Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Merkt ihr, feststehen beinhaltet völlig überzeugt. Vollkommen. Nun, wir sind nicht von Anfang an vollkommen, aber hier sind wir wieder bei dem Punkt, ist das ein Ziel, in jeder Hinsicht zu wissen, was der Wille Gottes ist, vollkommen zu sein? Manche versuchen, den Christen daran zu erkennen, ob er ein gewisses Niveau erreicht hat, ob er einen gewissen Lebensstandard hat, ob er oft genug die Bibel liest und oft genug betet. Nein, einen Christen erkennst du nicht unbedingt daran. Aber einen Christen erkennst du daran, dass er sein möchte wie Jesus. Er sagt, das ist mein Ziel. Ich muss dahin. Christus muss an mir sichtbar werden, vollkommen, in allem, in allem. Das habe ich vorher schon betont. Was ist die Kraft dazu? Ich wiederhole es einfach nochmal, damit wir nicht bei uns stehen bleiben. Dies ist die Erlösung, die Christus uns erkauft hat. Wie wichtig ist es, dass wir verstehen, dass der, der sein Leben für uns gab, und alles kennt und alles weiß und alle Macht hat, uns hier lehrt, was für unser, zu unserem Besten ist. Mein Wille oder sein Wille? Je mehr du in Übereinstimmung mit seinem Willen stehst, je mehr, und das bringe ich als Argument, auch wenn ich weiß, dass bei vielen das Argument nichts gilt, aber ich bringe das Argument, weil ich weiß, bei seinen Kindern ist es das gewichtigste Argument. Weil du so ihn verherrlichst. So preist du seine Erlösung. So preist du sein Opfer. So preist du seine Vergebung. So rühmst du Gott. Das macht dein Leben zu einem Zeugnis für seinen Namen. Weil wenn alle was sagen, aber du bekennst vor der Klasse, ob sie dich verspotten oder nicht, es gibt einen, der besser weiß, was gut für mich ist. Und ihm will ich dienen und seinen Willen will ich tun. So lehrst du alle, auch wenn sie sich dagegen stellen, auch wenn sie dich verhassen und verwerfen, so lehrst du die ganze Welt. Es ist ein Gott und er steht über allem. Und ihn muss man fürchten, mehr als alles. Und ihm zu gehorchen, ist meine höchste Ehre. Und ich bin loyal zu ihm, egal ob ihr mich dann verlasst. Es gibt ein schönes Beispiel davon. Ein früherer Drogenhändler, und der war aber selbst abhängig, hat bei mir gearbeitet, eine Weile. Und als er dann merkte, wo er gefallen ist und wie tief er gefallen ist und auch von seinen Drogen lassen wollte, da erzählte er das so, er sagte, ich habe allen meinen Freunden gesagt, es gibt nur einen Weg. Die Drogen lassen, einen neuen Weg gehen oder Freunde bleiben. Wenn ihr das nicht wollt, können wir keine Freunde bleiben. Das hat er nicht gesagt, weil er seine Freunde nicht mochte. Im Gegenteil, er wusste, es gibt nur einen. Es gibt etwas, was wichtiger ist. Es gibt etwas, was wichtiger ist, was entscheidend ist. Der Wille Gottes. Als letztes möchte ich nur noch kurz den Archippus erwähnen, weil es so gut dazu passt. Paulus schreibt jetzt einem anderen in der Gemeinde, der jetzt offensichtlich der Älteste oder der Leiter in der Gemeinde war. Ich nehme an, dass er der Älteste von Kolosse war, einer der Ältesten, der da war, und sagt ihm, sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Es ist schon etwas Besonderes. Wisst ihr warum? Paulus schreibt der Gemeinde einen Brief und er sagt nicht, ich schicke noch einen extra Brief an den Archippus, sondern er sagt, schreibt der Gemeinde, sagt dem Archippus, achte drauf, dass du diesen Dienst, den Gott dir gegeben hast, tust. Nee, sagt er nicht, dass du ihn tust. Er sagt, dass du ihn erfüllst. Das ist ein Unterschied, ne? Ich kann sagen, wir kennen das von uns, als wir Kinder waren, von unseren Kindern. Ja, ich habe doch aufgeräumt. Ich habe doch mein Zimmer aufgeräumt. Man kommt rein und man sieht manchmal nichts, manchmal ein bisschen, aber es ist nicht fertig geworden. Ne? Nicht erfüllt, Auftrag nicht erfüllt. dass du ihn erfüllst. Und er sagt es der Gemeinde und zeigt uns damit, dass selbst der geringste Gläubige dem anderen helfen soll, selbst dem geringste Gläubige soll dem Ältesten helfen, seinen Auftrag auszuführen. Warum? Weil es für jeden Einzelnen wichtig ist, ihn zu erfüllen. Wir haben einen so gnädigen Gott. Als der Herr Jesus kurz vor seinem Tod stand, da erwähnt er das Gleichnis von dem Haushalter, der nennt ihn auch Sklave, interessanterweise nennt ihn auch Sklaven, den er über sein Haus gesetzt hat und sagt, er soll seinen allen, die ihm unterordnet sind, die seinem ganzen Haus, das Essen geben, und das ist ein ganz wichtiger Satz, zu ihrer Zeit. Nicht nur er soll sie Essen geben, sondern der Auftrag war, zu ihrer Zeit. Recht. Angemessen. Und er sagt, ich werde ihn beurteilen nach dem, ob er das tut, was ich ihm gegeben habe. Die Güte des Herrn zeigt sich dann am nächsten Beispiel. Da gibt er drei Leuten verschiedene Gaben. Der eine kriegt 10 Talente, der andere 5 und der nächste 1. Der mit dem einen Talent, der vergräbt sein Talent. Und dann kommt er zurück und sagt, ich wusste, dass du ein harter Herr bist und so weiter. Deswegen habe ich dir dein Talent zurückgebracht. Hört auf das, was der Herr sagt. Er sagt, du böser und fauler Knecht. Aber dann, wie gütig war er, sagt, hättest du nicht mein Talent den Wechslern geben sollen können, dass es mit Zinsen wieder empfangen könnte? Hätte er auch nur die geringste Bereitschaft gezeigt, seinen Willen zu tun? Was hätte er schon getan, wenn er das Geld nur auf die Bank gebracht hätte, damit er Zinsen bekommt, im Gegensatz zu den anderen? Aber schaut, selbst das, sagt der Herr, würde ich anerkennen. Selbst das würde ich anerkennen. Aber der Auftrag steht, den Willen Gottes zu tun. Den Willen Gottes zu tun. Wo immer du stehst, wie begrenzt deine Sicht ist, ich hoffe, du hast heute gemerkt, dieser Text zeigt dir, es darf keine Nebensächlichkeit sein. Der Wille Gottes steht über deinem Willen. Hier geht es nicht um vage den Willen Gottes verstehen. Es geht um ein tiefes Verständnis zu haben, um darin zu warten, dass du darin wächst und zunimmst und vor allem, dass du dem hingegeben bist. Dafür hat Christus uns erkauft, freigemacht. Freigemacht. Und das ist das Herrliche der Erlösung in Christus. Stellt euch vor, Christus hätte nur den Zorn Gottes von uns genommen, ohne die Quelle der ganzen Zerstörung dieser Welt wegzunehmen, nämlich dass wir denken, wir wüssten es besser. Wenn Gott erlöst, bringt uns zurück dahin, dass wir mit Paulus und mit Epaphras sagen, er weiß es besser. Ich bin mit Freuden Sklave Jesu Christi, um seinen Willen zu tun. Der Herr segne uns darin. Amen. Ich gebe euch kurz Zeit der Stille, wo ihr vielleicht einfach zusammenfasst für euch selbst, nochmal zusammenfassen könnt, wo ihr eure Antwort Gott geben müsst und Gott geben dürft, und dann schließe ich im Gebet. Unser Vater im Himmel, wir schauen auf dich und auf deinen Sohn und dein vollbrachtes Werk. Und wir durften heute wieder in den Spiegel deines Wortes hineinschauen und sehen, was du getan hast in Epaphras, in Paulus, in all seinen Mitarbeitern. Und das Anliegen sehen, dass du uns damit selbst mitgeteilt hast. Und wir bitten dich, komm du und handle du in uns, der du mächtig bist. Und bringe du auch unser Leben so in Übereinstimmung mit dem, was du in ihnen getan hast, in dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Herr, du siehst, welchen Auftrag jeder einzelne von uns hat. Wir bitten dich, gib uns Treue und gib uns auch die Fürsorge füreinander, das Gebet füreinander. Gib, dass wir einander helfen und ermutigen, das zu tun, was du uns geheißen hast. Wir bitten dich um Licht, um die Gabe deines Heiligen Geistes, aber vor allem auch um die Selbstverleugnung, dass wir uns nicht gegen dich erheben, sondern deine Weisheit rühmen, dir von Herzen gehorchen. Wir bitten dich, dass du uns Ausharren und Langmut gibst, mit Freuden dir dem Vater Dank sagen, weil du gut bist, weil du vollkommen bist in allem, was du tust. Und so befehlen wir uns dir an mit deinem Wort und bitten dich und beten dich an als den, der mächtig genug ist, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Herr, wir bitten dich, dem allein weisen Gott, unserem Retter, dass wir dir Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft geben, jetzt und auch dann für alle Ewigkeit. Denn dir, Herr, gebührt alles Lob und die Anbetung und der Dank. Wir wollen uns vor dir neigen. Wir wollen dir die Ehre geben. Wir bitten dich für die, die dich nicht kennen. Herr, erbarme dich auch über sie. Komm durch deine Gnade, vergib ihre Schuld und offenbare ihnen deinen Sohn, Jesus Christus. Amen. Amen.